Guten Morgen. Vielleicht mal so zum Wachwerden, kann man nicht sagen. Aber so zum Beginn mal so ein kleines Bibelquiz. Wer weiß, mit welchen Worten die Psalmen anfangen? Oh. Genau. Und noch weiter? Gut. Ich lese dazu mal den Vers 3. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das passt jetzt nicht ganz zu den drei Zylindern, das ist ja eher wieder was Technisches, aber das beides geht, glaube ich, so Richtung Wachstum, Antrieb. Ich bin vorhin schon gefragt, ob das der Zylinder ist, den man auf den Kopf setzt. Nein, der nicht. Und also ohne jetzt der Predigt vorzugreifen, also ein Gedanke kam mir vorhin bei der Gebetsgemeinschaft. Ich denke mal, diese Zylinder, ob es ein 3 oder 4 sind, ist ja egal. Ich denke mal, wichtig ist, dass die alle zugleich irgendwie laufen. Wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, dann ist es dem Motor nicht gut. Ich bin jetzt also nicht der Ingenieur, aber ich habe auf diese Weise mal ein Auto verabschieden dürfen, wo ein Zylinder nicht mehr ging und dann war das ganze Auto dann hin. Aber ich denke mal, davon mehr in der Predigt mehr. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, wir wollen zu Anfang beten und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Vielen Dank, lieber Jesus, für diesen schönen Morgen. Vielen Dank für die Sonne, die hier hineinscheint, das Licht, die Wärme. Auch wenn es heute Morgen schon recht kalt war, aber jetzt ist es einfach schön warm und du begegnest uns doch dieser Wärme. Vielen Dank dafür. Und du willst uns auch begegnen in deinem Wort, in deinem guten Wort, in deinem Heiligen Geist, willst uns das Wort aufschließen, willst uns Gemeinschaft stiften und segnen, willst bei uns sein, mitten unter uns sein. Vielen Dank dafür. Du willst aber nicht nur, dass wir zu dir finden und hier über Jahre, Tag ein, Tag ausgehen, sondern du willst, dass wir auch weiterkommen. Älter werden wir von ganz alleine, aber reifer nicht. Und das willst du, dass wir uns weiterentwickeln, dass du an uns arbeitest, dass du uns zum Wachstum bringst, zum geistlichen Wachstum. Und da bin ich einfach heute sehr gespannt, was du uns dazu sagen hast. Lass uns Mut machen, willst vielleicht diese ersten Schritte zu gehen. Und ich bitte dich, dass du uns daran segnest. Herr, sei jetzt bei uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und diese Psalmworte kann man auch sehr schön singen. Es gibt ein sehr schönes passendes Lied dazu. Und das wollen wir jetzt mal zusammen singen. Kollekte, genau. Habe ich mir ganz groß angestrichen. Frank, danke für das Handzeichen. So ein paar Infos. Zunächst mal möchte ich alle Gäste ganz herzlich begrüßen, besonders die, die das erste Mal bei uns sind. Haben wir vielleicht hier so Studienanfänger unter uns, die vielleicht hier nach Dortmund gekommen sind? Hätte sein können. Ja, ich möchte alle Gäste auch ganz herzlich einladen am Infotisch, wenn es da Fragen gibt, wenn man noch Informationen möchte zu dieser Gemeinde. Da sind Leute, die das alles beantworten können, und auch sonst im Foyer, wo wir uns ja noch zum Kaffee trinken treffen wollen, ist da auch noch reichlich Gelegenheit zum Gespräch. In der vergangenen Woche, habe ich erfahren, ist Roland Lategan verstorben. Das ist also ein Verwandter aus unserer Gemeinde hier, nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 52. Bin aber auch gerade 52, also habe ich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich habe mit der Wilhelmine Vogt telefoniert, also die Patentante, und die hatte auch Geburtstag in der Woche, und ich wusste gar nicht, ob er erst gratulieren oder kundelieren sollte, und wir haben lange telefoniert, und ich fand das Zeugnis von der Wilhelmine so stark, weil sie hat doch gesagt, der Roland, der ist doch angekommen, der ist heimgegangen, und das hat mich auch wirklich sehr berührt. Dann, ich gehe mal so ein paar Punkte auf dem Blättchen hinten durch. Der Brunch, habe ich eben gerade erfahren, findet statt. Wir waren uns nicht ganz sicher, weil das beim Rücklauf nicht so üppig war. Aber Karin hat Mut, und dass das noch richtig viele werden. Dann Montag, Gemeindeabend zum Reformationstag. Dann lädt Holzwickede ein zum Filmabend. Die zeigen also in ihrem Gemeindecafé freitagsabends Filme, sagen wir, irgendwie einen Bezug zum Glauben haben, und damit auch dann im Sonntag drauf dann in der Predigt Bezug genommen. Also ich kann das nur sehr empfehlen, ich wollte mit Gabi auch mal hingehen. Ja, Frauenfrühstück, ja, und dann Männerfrühstück möchte ich auch noch kurz erwähnen, Anmeldung bei Reinhard Lanske. Dann werden wir am 13. November wieder offenes Wohnzimmer haben, diesmal bei uns. Also Anmeldung wäre, oder ich denke mal, da kann man auch so kommen, also muss man sich nicht für anmelden. Dann Taufseminar, und es wird noch gebeten um Pakete zum Leben. Dann möchte Olaf Nattenberg neue mögliche Mitglieder vorstellen. Tu es.
Guten Morgen. Ich werde es tun. Diese Woche gab es ein Gemeindeaufnahmegespräch, das Raimund Herrmann und ich geführt haben. Und ich möchte euch jetzt das Ehepaar Bieberstein vorstellen. Jetzt werdet ihr denken, Bieberstein? Wieso lassen die sich erst jetzt in die Gemeinde aufnehmen? Nein, das ist der große Bruder von Martin. Ja, und vielleicht könnt ihr mal kurz nach vorne kommen. Christian und Manuela Bieberstein. Man sieht auch, dass es Martins großer Bruder ist, denn er ist doch, würde ich sagen, sicher einen Kopf größer als Martin. Ne? Ja, Christian und Manuela, ihr habt in Lüdenscheid lange Zeit gewohnt. Martin, du kommst ursprünglich aus Köln, du kommst aus aus Dortmund, du kommst aus Lüdenscheid, und jetzt hat es euch vor einigen Jahren ja wieder nach Dortmund verschlagen. Das ist aber auch schon ein bisschen her. 2004 seid ihr nach Dortmund gezogen und habt seitdem auch die Gemeinde, ich sag mal, regelmäßig bis unregelmäßig besucht, und jetzt wollt ihr euch aufnehmen lassen. Warum erst jetzt?
Ja, das muss ich ehrlich sagen, lag hauptsächlich an mir. Wir haben zwischendurch immer wieder darüber nachgedacht, aber ich hatte oder habe einen ziemlich stressigen Job, der mich in Anspruch nimmt. Bin Abteilungsleiter bei einer Firma, die für die Stahlindustrie Anlagen baut, und habe dann so ein bisschen Angst auch gehabt, wenn wir Mitglied werden, dass die Gemeinde uns dann oder mich dann auch so mit Aufgaben bombardiert, dass ich dann gar nicht mehr kann. Also ich fühlte mich schon ziemlich ausgelaugt, habe auch jetzt aktuell einen Burnout, aber wir haben uns jetzt trotzdem entschieden, in der Gemeinde Mitglied zu werden, also endlich mal festzumachen, und ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass Gott uns da auch nicht im Stich lässt. Ich habe nämlich jetzt nach langer Zeit eine neue Stelle in Aussicht, da kriege ich hier am Freitag einen Anruf, dass das klappt, und von daher denke ich mal, dass es auch beruflich weniger stressig wird, sodass ich dann noch hier in der Gemeinde einige Dinge machen kann.
Danke. Das hattest du ja auch gesagt, dass du eigentlich beruflich auch ein bisschen kürzer treten wolltest, um auch ein bisschen mehr Zeit für dich zu haben. Ein Hinweis an die Gemeinde: Wir wollen ihn also nicht bombardieren mit irgendwelchen Aufgaben. Manuela, du hast auch schon vielfältige Tätigkeiten gehabt im Bereich Kinderarbeit. Was gefällt dir denn hier an unserer Gemeinde? Oder wo würdest du sagen, naja, da können wir uns vielleicht noch ein bisschen verbessern?
Ja, zunächst mal gefällt mir hier sehr gut, dass einfach so viele unterschiedliche Leute und so viele unterschiedliche Gaben sind. Also ich kenne so diese Form des, also ich komme aus einer Landeskirche, so richtig schön noch mit Liturgie und so. Ich meine, das hatte auch alles seinen Wert, aber ich genieße es hier wirklich so diese anspruchsvolle Predigt, dann die Musik, also wirklich immer so diesen Lobpreisteil und einfach so das Gefühl zu haben, man kann sich an einer Stelle einbringen, aber man ist nicht sofort vereinnahmt und die Hauptverantwortung. Also so kenne ich das aus meiner Heimatgemeinde, wenn man sagt, man will mitarbeiten, dann ist man sofort gefangen und dann auch über Jahre. Also ich habe über Jahre Jungschar gemacht, ich habe Mädchenkreis gemacht, ich habe eine Theatergruppe geleitet, dann bin ich auf Bibelschule gegangen, dann durfte ich ein bisschen kürzer treten, kaum war ich wieder da, hatte ich automatisch die Kinderarbeit der ganzen Gemeinde unter mir. Und das ist einfach so schön hier, dass hier so viele Leute sind, die halt sich mit einbringen. Das finde ich einfach super.
Danke. Wir werden euch aufnehmen am 13.11. im Abendmahlsgottesdienst. Ein Tipp, guckt euch das hier alles gut an und dann entscheidet ihr euch irgendwann, wo ihr dann vielleicht stärker euch einbringen möchtet. Ich würde euch gerne bitten, aufzustehen, denn ich möchte noch kurz beten. Jesus Christus, ich danke dir für Christian und Manuela. Ich danke dir dafür, dass du ja ihnen auch diese Gemeinde ans Herz gelegt hast. Und ich danke dir, dass sie jetzt verbindlich in deinem Reich in dieser Gemeinde mitarbeiten wollen. Und ich möchte dich einfach auch bitten, Herr, dass du ihnen ja Weisheit schenkst bei Entscheidungen, die zu treffen sind, wo sie hier vielleicht mitarbeiten wollen, dass du ihnen Ausdauer schenkst. Und ich danke dir, dass wir wissen können, dass du derjenige bist, der uns führt und der auch Manuela und Christian hier in diese Gemeinde führt. Amen.
Dankeschön.
Ja, wir würden jetzt gerne in die Erbetungszeit mit euch gehen und ja, bitte.
Wir möchten zusammen unseren Herrn anbieten. Dazu möchte ich, soweit möglich, die Gemeinde aufzustehen.
sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, oh yes, yes, Lord, yes, oh yes.
Ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass ich dich anbeten darf, dass ich dich preisen darf. Ich danke dir, dass du bei mir bist. Ich danke dir, dass du mich begleitest. Ich möchte, Herr, dass du mich veränderst, dass du mein Leben mehr vollbringst, als ich es eigentlich schaffe. Ich bitte dich um deine Hilfe.
Also die drei Zylinder des geistlichen Wachstums. Jetzt kommt die Auflösung. Vor einigen Jahren haben meine Frau und ich einen neuen PKW gekauft. Ein Daihatsu. Etwas Besonderes dabei war der Motor. Er hat nur drei Zylinder. Und das kam mir ganz komisch vor, weil aus meiner Kindheit, ich kenne die richtig großen mit acht Zylinder und ein paar tausend PS und riesen Hubraum. Und ich dachte, wird das Ding überhaupt fahren? Eigentlich führt das Auto ganz gut. Aber dieses Bild ist mit mir stehen geblieben. Wie kann ein Motor mit drei Zylinder funktionieren? Und so, ich habe das Bild, ist mir wieder eingefallen, als ich für die Vorbereitung für diese Predigt gemacht habe, weil ich finde, es geht um geistliches Wachstum und ich finde, das sind drei wichtige Komponenten, die aufeinander abgestimmt sind und zusammen funktionieren müssen. Und nur dann, oder da kann am Wachstum am besten passieren. Und so, ich will dieses Bild benutzen, um das anzuschauen. Aber zunächst, bevor wir das machen, was ist Wachstum überhaupt? Was meinen wir, wenn wir über geistliches Wachstum sprechen? Um das, diese Antwort zu finden, müssen wir zurückschauen zu unserer Herkunft als Menschen. Im christlichen Verständnis sind alle Menschen in Gottes Bild geschaffen. Es heißt das in 1. Mose 1, 26. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Das bedeutet sehr viel und das wäre eine Predigt an sich. Sie kann nicht in weitere Details gehen. Ich denke, die meisten kennen das. So mindestens ein paar Punkte davon. Aber ihr wisst ja, dieser Zustand ist durch die Sünde weitgehend zerstört worden. Es hat unser Verhältnis zu Gott zerstört. Es hat uns selbst geschadet. Und unsere Beziehung miteinander in der Welt hat gelitten. Man könnte sagen, alle Probleme der Welt und alle Probleme, die wir erleben, sind irgendwie mit diesem Sündenfall, dieser Urentscheidung von Adam und Eva, die wir auch mitgetragen haben. Zwei Merkmale möchte ich hervorheben, was da passiert ist und was unsere Natur als Menschen bestimmt, bevor wir zu Jesus kommen. Eins ist Unabhängigkeit. Eine durchgehende Charakteristik unseres Wesens und unseres Seins ist Unabhängigkeit. Von Natur aus, unsere schlechte Natur, wollen wir einfach vieles selber machen. Wir brauchen Gottes Unterstützung nicht und wir wollen ihn nicht als Herr anerkennen. Wir sind Meister. Ich beherrsche über mein eigenes Leben. Die Bibel sagt sogar, dass wir waren Feinde Gottes, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Ein zweiter Punkt, Trennung in unserem Geist. Ich denke, die meisten erfahren das, wir haben irgendwie ein Loch im Herzen. Wir wissen, dass etwas fehlt, etwas nicht stimmt. Warum ist das Leben leer? Warum habe ich das Gefühl, es muss mehr geben? Ich behaupte, das ist so entstanden, weil unsere Urbestimmung gehört zu Gott. Wir müssen in Verbindung mit Gott leben. Und wenn das nicht existiert, wenn irgendeine Trennung oder ein Kluft zwischen uns und Gott steht, dann gibt es diese Leere. Gott will aber alles wieder gut machen. Er hat einen Heilsplan in Gang gesetzt, das in Jesus seinen Höhepunkt erreicht hat. Und die meisten von uns wissen das auch. Jesus ist zu uns gekommen, am Kreuz gestorben, damit wir wieder diese Beziehung, dieses Verhältnis mit Gott wiederherstellen können. Allerdings, nachdem wir zum Jesus im Glauben kommen und Versöhnung erleben, beginnt Gott einen Prozess der Verwandlung mit uns. Und das kennzeichne ich geistliches Wachstum. Alles, was kaputt gegangen ist, diese Trennung, diese Unabhängigkeit, soll wiederhergestellt werden zu dem ursprünglichen Idealzustand. Unsere ursprüngliche Ebenbildlichkeit soll zurück. Ein Wachstumsprozess. Warum brauche ich das? Wie gesagt, ich glaube, jeder spürt diese Trennung. Und wenn man diese Schmerz ist vielleicht übertrieben, aber diese Lehre, man will das erfüllt haben. Geistliches Wachstum ist dafür notwendig. Es geht aber um mehr als Gesetz und Erfüllung von Geboten. Unser ganzes Wesen muss transformiert werden. Wir sind durchgehend geschadet durch den Sündenfall. Wir sind auf die Welt gekommen in einen Zustand, was eigentlich durchgehend Probleme hat, und Gott will das wieder gut machen. Und der Vers, der Psalm 1 und 2, spricht von einem Baum am Fluss, was wächst, Wurzeln schlägt. Und die Bibel benutzt häufig solche Bilder von aus der Natur. Vergleicht du es mit Pflanzen, die Reber, die eingefoppt werden, unter anderem. Und so ist es natürlich zu denken, Wachstum, Gott vergleicht uns mit Pflanzen. Wir sind nicht nur statische Wesen, wir müssen wachsen, wir sind organisch. Ein anderer Grund ist, unsere Effektivität zu steigern. In der Gemeindeleitung machen wir viele Gedanken über diese Dinge, über geistliches Wachstum und die Bereiche Mission, Gemeinschaft, Diakonie. Und es ist erstaunlich, wie viel diese Dinge zusammenhängen. Wir wollen so zum Beispiel Licht in Dortmund sein. Das ist ein missionarisches Vorhaben. Aber wie können wir Licht sein, wenn wir selber nicht beleuchtet sind? Was haben wir Leute zu erzählen? Wir wollen erzählen, ja, Jesus ist so toll, Jesus ist so prima, aber in meinem Herz spüre ich das nicht. Ich habe selber Frustrationen. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Leben klarkomme. Was erzählen wir den Menschen? Ich finde, fast die beste Motivation, um irgendwas zu verkaufen, zu erzählen, ist, dass man selber davon überzeugt ist. Und wenn wir nur unter Zwang leben, dass Jesus will, dass wir missionieren, aber ich selber das nicht erfahren habe, das finde ich, ist nicht in Ordnung. Daher brauchen wir geistliches Wachstum. Und letztens, geistliches Wachstum ist von Gott erwünscht, sogar befohlen, und das ist der Hauptvers zu dieser Predigt in Römer 12, 2. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert eure Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Und der Schwerpunkt lege ich auf diesem Teil, erneuert eure Denken. Das ist notwendig. Es geht nicht nur um Gesetze zu lernen, um Gebote zu lernen. Wir müssen verwandelt werden. Dieser Vers, viele andere, auch Hebräer 4, 2, ist auch eine gute Stelle, was davon spricht, dass Gottes Wort in uns hineindrängt und durchdrängt und entscheidet über unsere Gedanken und hilft uns. Gott will uns verwandeln. Wie geschieht das? Wie geschieht geistliches Wachstum? Wie ich schon erwähnt habe, ich denke, es gibt drei wichtige Komponenten. Erstens, Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Hauptkanal, wodurch er zu uns spricht und kommuniziert. Ohne dies wussten wir sehr wenig über ihn, über unseren Zustand, seine Ziele. Alles, was wir machen in der Gemeinde, alles, was gepredigt wird, alles, worüber wir singen, das stammt aus der Bibel her. Ohne die Bibel hätten wir ganz schlechte Karten. Gott will, dass wir darüber nachdenken. Und das ist auch thematisiert in einer der Lieder vorhin. Tag und Nacht will Gott, dass wir über sein Wort nachdenken. Und es gibt eine Vielzahl von Versen, die das was Ähnliches aussagen. Übrigens, auf dem Zettel, auf ihr Blatt, auf der rechten Seite habe ich, da sind so viele Bibelverse eingefallen für diese Predigt, ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. So, ich habe die einfach ausgelagert auf der rechten Seite und man kann sie nachher nachschauen. Ich habe aus Zeitgründen können wir nicht alles lesen. Was gut ist, wenn man sich in der Bibel auskennt, ist, dass Gott bestimmte Dinge sozusagen aktivieren kann, wenn es notwendig ist. Ich habe in der Vergangenheit nicht so gut geschaffen und ich war nicht so diszipliniert mit Bibellesen. Aber eine Sache habe ich doch gemacht. Ich habe über Jahre die Sprüche jeden Monat durchgelesen. Und das ist ein schöner Plan, was sehr leicht so einzuhalten ist. Jeden Tag, die Kapitelsprüche im Alten Testament hat 31 Kapitel und ich habe an jedem Tag einfach ein Kapitel gelesen. Und ich habe gemerkt, später in der Arbeit, an der Schule, es kamen immer Situationen vor, wo bumm, ein Spruch war da und ich wusste mindestens, wie ich zu verhalten hatte. Aber ich würde das vorschlagen, such einen Plan aus, such eine Methode aus, die Bibel durchzulesen. Hast du irgendwann mal die gesamte Bibel durchgelesen? Oder gehst du davon aus, dass jeden Sonntag kommst und jemand was Nettes sagt? Ich denke, wir sollen Selbstfürsorge sein. Wir sollen selbst uns da auskennen. Aber das ist eine Predigt an sich. Und ich gehe dann zum nächsten Punkt. Gott will auch, dass wir danach handeln. In Jakobusbrief 1,22 heißt es, seid nicht nur Hörer Gottes Wort, tu, was es sagt. Gott ist nicht interessiert nur im Kopfwissen. Kopfwissen ist wichtig, Kenntnis der Bibel ist wichtig, aber wenn wir das nicht versuchen, in die Realität, in das echte Leben wieder hineinzubringen, dann bringt das auch nicht. Das ist auch eine Predigt an sich. Das dritte Komponent, Gebet, und das ist, wo ich meinen Schwerpunkt legen möchte heute. Gebet, finde ich, ist ein Platz, wo wir mit Gott über das Leben aussprechen können. Gebet hilft uns, das Wort zu verstehen. Gebet hilft uns, mit Gott klarzukommen, wenn wir eigentlich das nicht machen möchten, was er will. Wenn wir Schwierigkeiten erleben, wenn wir Ängste haben oder Unsicherheit fühlen. Es geht für mich hier um die innere Beziehung mit Gott. Und diese drei Dinge, finde ich, funktionieren zusammen, um den Prozess des Wachstums, die Verwandlung voranzubringen. Glaube ohne Taten ist tot. Das heißt das mehr oder weniger in diesem Brief, in dieser Stelle in Jakobusbrief. Leben ohne Gottes Wort ist Unkenntnis. Wir bleiben Gott fern. Aber die zwei, ich glaube, ich fokussiere an Gebet, weil ich meine, diese zwei haben wir einigermaßen im Griff. Wir wissen, dass wir Bibel lesen sollen. Wir wissen, dass wir was machen sollen. Aber ich finde, es ist mein Eindruck zumindest, wir haben ein Defizit im persönlichen Gebet, in stille Gebet vor Gott. Und in diesem Bereich, das bringt diese drei Kolben zusammen, die drei Zylinder funktionieren wieder besser zusammen, so dass man wächst. Jeder von uns hat innere Probleme, Heilungen, die wir brauchen, Schaden, die wir erlebt haben. Wir gehen durch das Leben oft mit falschen Motiven. Und es kommt ein Beispiel später. Wenn wir nur an das Äußerliche schauen, was wir tun in der Gemeinde, das kann ganz leicht einem einfallen, gut auszusehen. Wenn man nur eine kurze Zeit unter Christen ist, kennt man die Sprache, kennt man, was erwartet ist, und man kann einfach so tun und alle denken, ah, der ist ein super Christ. Aber Gott weiß unsere Herzen. Gott weiß, was uns antreibt. Es kann sein, dass dahinter super Motiven steckt, was Gott sehr gut findet. Es kann aber auch sein, dass man nur gut aussehen möchte vor Menschen. Außen kann man es schwer erkennen, aber Gott sieht in unserem Herz. Und in diesem Bereich, das ist, was Gott ändern möchte. Und so, dieses Bild von dem Motor mit drei Zylinder, das veranschaulicht für mich, dass diese Dinge zusammenwirken. Es kann sein, dass in der Predigt man hört, ja, du sollst deinem Nachbar über Jesus erzählen. Und sage, okay, ich stehe unter Druck, weil Gott erwartet das von mir, die Gemeinde erwartet das von mir, aber eigentlich, ich habe keine Lust dazu. Und so, man kann durch das Leben quasi durchwursteln und diese Sachen verdrängen, oder man kann das in Gebet vor Gott bringen und sage, Gott, hilf mir, ich weiß, dass du das willst, aber irgendwie habe ich Hemmungen, ich habe Probleme. Woran liegt das? Kannst du mir helfen? Und so, diese Dinge decken verschiedene Aspekte des Wachstums ab, verschiedene Aspekte unserer Beziehung mit Gott ab. Und es, dieses Bild von Motor veranschaulicht auch die Tatsache, dass Wachstum ein Prozess ist, was vorangetrieben wird. Es bringt uns näher zu Gott. Es bringt uns weiter auf unserem Lebenswandel hin zu Gott. Eine Sache, was ich aber mit dem Motor nicht ausdrücken möchte, ist, dass es um Leistung geht. Es geht nicht darum, dein Auto schneller zu fahren, dein Auto weiterhin zu bringen, so dass man unter Leistungsdruck steht. Nein, es ist eher, stellt vor, ein Motor auf einen Baukran, so ein, wo ein Gebäude gebaut wird. So einen Motor brauchen wir. Oder ein Motor auf einer Bohrmaschine, was durchdringt in unserem Herz, so dass Gott Sachen heilen kann, so dass Gott unsere schlechte Motivation überwinden kann, so dass wir uns freiwillig ihm ergeben. Und wie Stefan erwähnt hat früher, es gibt, wo es Motor gibt, gibt es Motorstörungen. Und auch in meinem Bild finde ich, es gibt eine Menge von Hindernissen, Dinge, die Wachstum verlangsamen können. Die Art und Weise, wie wir unser Verhältnis zu Gott verstehen, zum Beispiel, beeinflusst, wie wir mit ihm unterwegs sind. Wir haben ein Bild in unserem Leben, was geschehen ist, was ist das Problem, was ist geändert, nachdem ich zu Jesus gekommen bin. Und je nachdem, wie man das versteht, ich glaube, das kann unser alltägliches Glaubenleben stark färben und beeinflussen. In der Bibel werden viele Bilder verwendet, um Sachen zu beschreiben. Ich habe gerade von Pflanzen gesprochen. Und fast jeder Aspekt des Glaubens werden mit Bildern beschrieben. Eins ist die sogenannte Soteriologie, wie wir, was alles drum und dran ist, wie wir zu Jesus kommen. Was passiert da? Und eine davon, was wir alle gut kennen, ist, was ich das sogenannte juristische Sicht, nämlich ich habe bestimmte Taten begangen, ich habe bestimmte Sünden getan, was Gott nicht gefällt, und jeder von denen hat eine gewisse Strafenmaß fällig, und wir können diese Strafe nicht bezahlen. Deswegen ist Jesus gekommen und wir empfangen die Bezahlung von Jesus, damit wir straffrei in den Himmel kommen können. Und das ist gut und richtig. Das ist aber nicht das einzige Bild. Die Bibel verwendet andere Bilder, um diesen Übergang von Nichtchrist zum Christentum zu beschreiben. Eine ist der Freikauf aus der Sklaverei. Gott hat uns von der Macht des Finsternis freigekauft. Eine ist die Tatsache, dass die menschliche Rasse, was kaputt war, wieder aufgerichtet wird, indem Jesus Mensch geworden ist. Noch eine ist, dass Gott bezahlt werden muss, nur weil seine Ehre missachtet wurde. Und heutzutage ist es häufig die Vorstellung, Gott ist mein Freund, mein Flaschengeist, ich komme zu Gott und ich kann ihn einfach bitten um alles und mein Leben wird schön und freudevoll sein. Alle diese Dinge sind richtig, aber die sind nur gewisse Aspekte. Und ich finde aber, dass in unseren Kreisen, in evangelikalen Kreisen, diese eine Sicht, die juristische Sicht, wird stark betont. Und das hat Wirkungen. Wenn man in diesem Schema denkt und denkt, eigentlich das Problem ist Taten und der ganze Schlamassel ist da wegen schlechter Taten, dann um das gut zu machen, muss ich nur gute Taten tun. Und das ist auch richtig, aber nicht komplett. Ein Irrtum drin ist, wir sind nicht Leute, die Sünde begehen, wir sind Sünder. Unser Wesen nach wollen wir, also früher, unser Wesen nach wollten wir Gott nicht gehorchen. Wir sind Sünder im Wesen und die Tatsache, dass wir Sünde tun, sind nur Symptome oder Konsequenzen davon. Also es geht nicht darum, schlechte Taten mit guten Taten zu ersetzen, sondern unser Wesen muss geändert werden. Und wenn man in diesem Schema ist, kann man sehr stark in eine Werkmentalität hineinrutschen. Und noch ein Bibeltext, Galater 3,3 spricht davon. Seid ihr so unvernünftig? Am Anfang habt ihr auf deinen Geist vertraut und jetzt erwartet ihr vom Fleisch Vollendung. Und mit Fleisch ist da gemeint, das, was ich selber hervorbringen kann, meine eigenen Bemühungen. Ich kriege das hin. Und man sieht, ich habe vorhin erwähnt, eine der Charakteristika oder eine der Eigenschaften von unserer Trennung von Gott ist Stolz oder diese Unabhängigkeit. Und wenn man nicht aufpasst und in diesen Werksmentalität ist, dann man tut christliche Dinge, aber dahinter liegt das gleiche alte Problem. Ich bin stolz, ich schaffe das alleine, ich brauche Gott nicht. Das ist ein Problem. Ich finde, hinter allem, was wir tun, liegt eine Absicht, eine Motivation. Und der christliche Autor und Pastor Timothy Keller hat ein schönes Zitat gemacht, was ich sehr passend fand. Er sagt, wenn du das Evangelium nicht glaubst, alles, was du tust, ist entweder von Stolz oder Angst getrieben. Ich weiß nicht, ob das alles abdeckt, aber ehrlich gesagt, ich habe nichts erfahren, was das widerspricht. Ich finde, wenn man richtig fragt, warum tue ich Sachen? Warum bin ich zum Gottesdienst gekommen? Warum gehe ich zum Hauskreis? Warum tue ich diese Sachen nicht? Ich glaube, eine von diesen drei Dingen steckt dahinter. Glaube, Angst oder Stolz. Gott betrachtet das als Ganzes. Ihm interessiert mehr, als was wir tun. Er will, dass wir im Inneren seine Natur teilen. Eine tiefgehende Veränderung. Unsere Taten beeindrucken Gott nicht. Gott ist nicht beeindruckt von dem, was wir tun. Denk mal an Jesus und diese Geschichte mit der Frau, die nur einen Cent gespendet hat, im Vergleich zu den anderen, die Hunderte oder Tausende. Er sagt, ihr Glauben, sie hat alles gegeben, was sie besaß. Und die Menge an Geld, was gespendet worden ist, war Gott relativ egal. Eine andere Sache, was nicht unbedingt mit dieser juristischen Sicht zusammenhängt, aber ich denke auch stark in unserer Zeit geprägt ist, ist, dass man sehr stark an der Bedeutung des Wortes lehnt. Man treibt sein Christentum aus quasi einem intellektuellen Prozess. Man kennt nur die richtigen Glaubenssätze, man kann die richtigen Sachen zusagen. Ich glaube an Taufe nur für Kinder oder Taufen für Erwachsene. Oder ich sehe das so mit Todesstrafe. Oder ich sehe das so mit sozialer Gerechtigkeit. Und alle diese Theologien, die man hat, man muss nur die richtigen Worte aussprechen und dann ist okay, egal was man tut. Das ist auch eine Schieflage. Gott will, dass das Wort nicht nur in unserem Kopf hängen bleibt, sondern tief in uns hineindrängt. Lasst eure Gedanken erneuern. In meiner Erfahrung nach, diese Erneuerung sind am stärksten mit Gebet vollendet. Die anderen zwei Komponenten waren notwendig, aber Gebet war ein Schlüssel, ein Ort, ein Gebiet, wo ich Gott begegne und diese Dinge mich verändern kann. Was verstehst du unter Gebet? Viele verbinden Gebet nur mit Fürbitte und Dank. Gott, ich brauche ein bisschen Geld oder Gott, bitte schütz mich auf der Fahrt oder Gott, danke für das Essen. Und dann merk nicht, wovon ich spreche, ist persönliche Gebet, persönliche Zeit mit Gott, wo man richtig diese tiefere Sehnsüchte aussprechen kann. Stefan, machen wir das mit der Musiknoten. Ich hatte ein paar Beispiele, ich mache nur eine. Jetzt unsere Musikexperte. Weiß jemand, was das ist? Klaus weiß das. Thomas auch. Und was? Okay. Sehr gut. Und hier, was ich hier demonstrieren will oder als Beispiel geben will, ist das Verhältnis von Bibel und nur Wortwissen zu unserem Leben. Diese Musiknote, das ist ein fester Burg, falls jemand das nicht bekommen hat. Okay, jetzt haben alle verstanden. Jetzt wisst ihr, weil ich meistens nur Gitarre spiele. Und die Bibel ist eine Sprache. Es ist geschrieben in einer menschlichen Sprache und es versucht uns, Gedanken von Gott mitzuteilen, das unser Leben prägt. Musiknoten ist auch eine Art Sprache. Das ist eine Kodierung. Alle diese Punkte in Linien bedeuten irgendwas. Und man könnte als Theoretiker alles drüber sprechen. Ja, welche Tonart ist das und was ist der Takt und warum in Westen benutzen wir diese Art von Noten und in anderen Ländern gibt es andere Arten von Noten. Und man könnte das stundenlang diskutieren. Aber der Punkt ist, man will das Lied hören. Das Lied ist nur ein Code für die Musik und die Gedanken, dass jemand in seinem Kopf und Herzen hat. Und er versucht das durch diesen Code auszudrücken. Nicht so, dass wir uns bewundern und Argumente führen über die Noten und wie das geschrieben ist, sondern wir wollen die Musik hören. Und genauso mit der Bibel. Es ist ein Code, es ist eine Sprache. Es versucht uns irgendwas mitzuteilen. Und wenn wir nur in diesem Kopf und theoretisches Teil hängen bleiben, dann haben wir das Ganze verpasst, was Gott beabsichtigt. Gott will mit der Bibel uns ansprechen, unsere Wirklichkeit, unsere Realität beeinflussen. Aber ich finde, Gebet ist ein wichtiges Element, um das zu erreichen. Ich komme jetzt zum Praktischen. Was meine ich unter Gebet? Was mache ich? Oder was kann man machen? Es gibt vieles, was man sagen könnte. Ich nenne nur ein paar Punkte. Erster und ganz wichtig, tu es. Man muss beten. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und wir werden nie drin lernen, wenn wir erstmal diesen Glaubensschritt machen, um das zu tun. Gott will, dass wir mit ihm sprechen. Das kann in einer stille Zeit sein, vormittags. Das kann unterwegs im Auto sein. Das kann beim Einkaufen sein. Ich führe nicht konstant, aber fortgehend durch den Tag. Ich tue, als ob Gott neben mir ist und ich spreche mit ihm. Man kann das natürlich nicht machen, wenn man tief konzentrieren muss an der Arbeit oder sowas. Aber zwischendurch, ich rede einfach mit Gott, als ob er da war. Ein ganz normales Gespräch. Formalitäten weg. Gott ist mein Freund, mein Vater und ich spreche mit ihm. Man kann persönlich mit Gott sprechen. In Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15 und Galaterbrief 4, Vers 6 wird die Redewendung "Aber Vater" verwendet. Die Bibel sagt, wir können Gott begegnen, als ob er unser Vater ist. Das heißt für mich eine sehr persönliche Beziehung. Ich muss nicht immer Formalitäten und Ängste bleiben. Ich kann mit ihm sprechen wie ein Mensch. Ich spreche mit Gott als Vater. Ich spreche mit Gott als Herr. Ich spreche Jesus an, als ob er mein Bruder ist. Und es gibt verschiedene Facetten. Und je nachdem, wie man drauf ist, manchmal geht es mir einfach schlecht und ich brauche Trost. Und ich komme zu Gott und ich finde Trost. Manchmal bin ich stur und ich will irgendwas nicht machen und ich finde bei Gott, ich nenne das Tritten Hintern. Gott sagt, ey, hör mal, du sollst das machen. Manchmal ist es ein ganz normales Austausch über das Leben. Manchmal bin ich sehr beeindruckt von der Heiligkeit und Herrschaft Gottes. Und ich gehe, wie in dem Lied steht, ich gehe auf die Knie und bete Gott an. Eine andere Sache, was ganz wichtig ist, hab keine Angst zu klagen. Ich denke, viele von uns fällt es schwer, mit Gott, mit unseren Gefühlen ehrlich zu sein. Wenn man keinen Bock hat auf irgendwas, sagt das Gott. Er weiß das schon. Er weiß das schon. Und ich denke, Er findet das gut, wenn wir den Mut fassen, das ihm offen zu sagen. Auch ist es gut, es allein zu machen. Früher habe ich oft in Friedhöfen gebetet. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen makaber ist oder komisch, aber ich fand es einfach gut. Ich hatte das Gefühl, dass ich allein bin. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich in eine Mentalität versetzt worden bin, was richtig das Leben betrachtet. Nicht nur das Jetzt und Hier, das Momentan, aber wenn man in Friedhof betet, man sieht, aha, da sind hunderte Leute, die hier liegen, die waren auch genauso wie ich. Die haben auch ein Leben gehabt, und jetzt sind sie tot. Und es bringt das Leben in Perspektive. Einmal bin ich sogar in einen Friedhof eingesperrt worden, weil ich zu spät da war. Zum Glück gab es einen hinteren Ausgang, wo mein Auto durchgehen könnte. Und sei ernst und ehrlich. Es gibt ja das Bild im Alten Testament mit Jakob, wo Jakob hat mit Gott gerungen. Und ich denke, Gott will, dass wir mit ihm verhandeln. Es geht nicht immer darum, der brave Knecht zu sein. Wir sind zwar Knechte, wir sind Gottes Diener, aber wir sind auch seine Söhne und Töchter und seine Freunde. Und wenn wir ehrlich sein vor Gott will, wenn wir ehrlich sein möchten in unserem Leben, müssen wir die Integrität haben, sagen zu können, ich will, was ich tue, wirklich vom Herzen tue. Und ich kann das nur erreichen, wenn ich mit Gott spreche. Das kennen vielleicht viele. Das ist quasi das normale Zustand. Als letztes Beispiel will ich von hörendes Gebet sprechen. Das ist irgendwas, was ich vor ein paar Jahren entdeckt habe. Und ich muss sagen, es hat mein Leben revolutioniert. Ich habe in meinem Leben ich bin seit 30 Jahren Christ. Ich war an der Universität, als ich zu Jesus gekommen bin. Davor hatte ich kein schlechtes Leben, aber gewisse Eigenschaften, gewisse Probleme sind in meinem Leben aufgetaucht. Durch meine Familienkonstellationen und durch andere Ereignisse. Ich bin aufgewachsen mit der Mentalität, ich bin der kleine Junge, der eigentlich nichts zu melden hat. Alle anderen sind kluger, alle anderen sind stärker, alle anderen können mehr. Und ich bin einfach nur da. Und wenn jemand manchmal nett ist, dann hören die mir zu. Auch etwas, was in mir entstanden ist, ist eine gewisse Menschenfurcht. Oder ich nenne das ein chamäleonartiges Verhalten. Je nachdem, in welcher Gruppe ich war, ich würde mich ein bisschen anpassen. Wenn ich bei den Musikern war, war ich ein Musiker. Wenn ich bei den Wissenschaftlern war, war ich ein Wissenschaftler. Bei den Christen ein Christ. Bei den Sportlern ein Sportler. Und das ist einerseits gut, aber andererseits, es war von mir unehrlich. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin mir selbst vor anderen Menschen. Diese zwei Dinge haben mich begleitet mein ganzes Leben lang. Und meine erste 25, 30 Jahre als Christ, gab es einfach Situationen, wo diese Sachen richtige Probleme für mich vorbereitet hat. Die Unbereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Die Unbereitschaft, Arbeit gründlich zu tun. Und Panik, nicht ernsthafte Panik, aber schon problematisch. Und ich habe erst Heilung erfahren, richtige Heilung, was diese Sachen betrifft, erst als ich gelernt habe, hörendes Gebet zu praktizieren. Was meine ich damit? Was tue ich? Bei mir ein paar Mal der Woche, manchmal jeden Tag, manchmal nur 3 Tage, setze ich morgens hin für 15 Minuten und sage gar nichts. Ich sitze da und höre auf Gott. Ich sage schon ein bisschen, aber der großen Teil ist nichts. Ich gehe auf die Knie, ich zünde ein Kerzen an, ich spreche ein Bibelwort aus, singe ein kleines Liedstück und dann denke ich nach. Und ich denke, was Gott zu mir zu sagen hat. Was bedeutet dieses Wort? Zum Beispiel, aus dem Evangelium. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Ein ganz einfacher Satz. Und du wirst erstaunt, was für Gedanken dazu kommen können, wenn man nur ein bisschen Zeit dazu gibt. Und was ich erfahren habe in diesen Zeiten, ist das, dass Gott mein Selbstbild völlig verändert hat. Und nicht nur sowas wie, oh, das ist eine nette Gedanke, dass Gott mich liebt und jetzt kann ich weitergehen. Nein, richtig emotionale Sachen. Manchmal habe ich richtig geheult, weil ich das gespürt habe, dass Gott mich verändert und dass ich nicht mehr der kleine Junge bin, sondern ich bin sein wichtiges Kind. In 30 Jahren oder 25 Jahren Bemühungen, versuchen die Bibel zu verstehen, versuchen Anstrengungen zu machen, hat wenig geändert. Nur mit dieser Praxis Beschäftigung und Begegnung mit Gott. Ein Kern oder ein wichtiger Teil dieser Begegnung war die Bibel, Kapitel Johannes 5. Und da ging es um Jesus, der eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern hatte. Und da hieß es, Jesus achtet keine Menschen. Jesus tut nur das, was sein Vater sagt. Und das hat mich schwer beeindruckt. Jesus war es eigentlich egal, was die anderen Menschen sagten. Und ich dachte, wow, das ist super. Jesus ist mein Vorbild und ich freue mich, dass ich auch so sein kann. Früher, wenn ich das gelesen hätte, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ah, nette Gedanke, ich muss das probieren. Wieder diese menschlichen Bemühungen. Aber nein, im Hören des Gebets, in Stille vor Gott, habe ich erfahren, dass ich tatsächlich so bin. Ich komme jetzt zu Ende und will kurz einer von den Hauptpunkten wieder erzählen. Mir geht es um Veränderung, nicht um Gesetze, nicht um Gebote. Es geht um unsere Motive, unsere Ängste, unser Stolz. Das will Gott verändern. Und es ist wichtig, dass Gott die Gelegenheit hat, tief in uns hineinzubohren. Und wenn wir nur lesen, nur tun, nur lesen, nur tun, dann kommt das nicht dazu. Wir brauchen die Zeit der Stille. Gott will, dass wir diese drei Dinge, sein Wort, unser Tun und Gebet zusammen funktionieren, zusammenwirken. Ich komme jetzt zu Ende und ich wollte mit uns eine kleine Übung machen. Ich habe ein Bild entdeckt, was ich fand sehr passend ist. Sogar in Facebook, das Böseste von allen Dingen. Und was ich machen möchte, ist euch bitten, aufzustehen oder sitzen bleiben, Augen zu, Augen auf, ist egal. Wir wollen eine Minute der Stille machen und einfach dieses Bild betrachten. Und was ich finde, das Bild sagen möchte, ist, es steckt eine Person hinter der Bibel. Es steckt eine Person, die unsere emotionale Begebenheiten anspricht. Und Jesus ist auch als Wort gekennzeichnet. So, diese Person hinter diesem Buch, finde ich, ist Jesus. Und Gott will, dass wir ihm begegnen. Nicht nur auf der intellektuellen, sondern auf dieser tieferen Ebene. Also wir machen das jetzt so. Wir können jetzt für eine Minute oder zwei die Augen zumachen und Stille halten. Dann werde ich mit einem Gebet abschließen. Dann, wenn es einer oder andere oder zwei oder drei Leute gibt, die auch laut beten möchten, können sie das. Und dann Stefan wird mit einem Gebet abschließen. Also, Stille. Gott, wir kommen zu dir mit leeren Händen, wir können dich nichts vorweisen. Wir haben das erlebt, was diese Trennung von dir bedeutet. Wir waren und manchmal immer noch sind wie ausgetrocknete Pflanzen, die durstig sind, die Schwierigkeiten haben, einfach von einem Tag zum nächsten zu überleben. Und danke, dass du uns gerettet hast, aber du uns auch verändern willst. Du wirst unsere Quelle sein. Und du bereitest uns viele Möglichkeiten vor, das zu erleben. Danke, Jesus, dass du hinter diesem Buch, hinter der Bibel stehst und dass du eine Wirklichkeit bist. Und ich bitte Gott, dass du uns die Gnade schenkst und dass wir den Mut fassen, diese Bereiche unseres Lebens, was uns sehr peinlich sind, was wir gerne verdrängen, dass wir die vor dir bringen und mit dir aussprechen. Und dass wir Heilung erleben, dass wir Korrektur erleben. Bitte, dass du uns Wachstum schenkst, sodass wir dann mit Ehrlichkeit von Friede und Freude und Liebe sprechen können. Amen. Wenn jemand beten möchte, kann er das jetzt.
Herr Jesus, ich lobe dich und preise dich für die Erfahrungen, die ich besser machen durfte beim Bibellesen, wo ich mich wirklich in den Arm genommen gefühlt habe. Wo du aus dem Text heraus auf mich zugegangen bist. Du hast mich abgeholt, da wo ich gerade stand. Du hast mich an die Hand genommen und einen Schritt weitergeführt. Und sowas muss man einfach erlebt haben. Das kann man auch nicht in der Diskussion vermitteln oder nur vielleicht bezeugen. So ist mir ergangen und ich bin glücklich damit. Danke, dass du nicht aufhörst, an uns zu arbeiten. Selbst nach hohem Alter sollen wir noch wachsen, noch Schritte tun. Danke, dass du auch heute da wieder zu eingeladen hast, dass du in uns vielleicht auch die Sehnsucht geweckt hast, einen nächsten Schritt zu tun. Und ich bitte dich so herzlich, dass du dieses mit uns heute bewegst, uns hinterherträgst in den Sonntag hinein, in die Woche hinein, vielleicht auch dann in die Adventszeit, dass wir nicht nur das einfach so runterreißen wie eine Reihe von Feiertagen und Events und Lichterglanz, sondern dich ganz persönlich erleben, wie du in unser Leben kommst, ganz neu. Amen.